läufst du in drei Schuhen eigentlich so einen Lauf am Samstag? Weil da waren drei Schuhe. Läuft wieder oder was du dort irgendwie geschrieben hattest?
Ich wollte damit sagen, erstmal, dass ich wieder unterwegs bin, Punkt 1. Und Punkt 2, dass man auch mal den Schuh wechseln muss. Das war auch ein Service-Hinweis.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Tino Meyer ist in der Runde. Tino, guten Tag oder besser gesagt, guten Abend.
Hallo Jens, aus gegebenem Anlass heute einen wunderschönen guten Abend. Mhm.
Ist eine der späteren und spätesten Aufzeichnungen, oder?
Ich glaube, wir haben einmal später aufgezeichnet. Das war am Tag der Entlassung von Markus Anfang.
Das ist auch schön. Weil, wie man nach 189 Folgen jetzt auch schon so kleine Anekdoten hat, oder?
Ja, geradezu anekdotenhaft weiß ich, es war am Vorabend des Wien-Marathons.
Bist du denn fit für den Sonntag, für den halben in Dresden?
Ja, bin ich. Mein Trainer hat gesagt, es wird eine Standortbestimmung.
Und eine Standortbestimmung für was?
Das ist halt die Frage. Das werden wir mal danach sehen, wie der Standort von der Bestimmung her war. Ich sag mal so, wenn das am Sonntag gut geht, dann erzähle ich dir mal nächste Woche was. War das gut geteased?
Das war gut geteased. Also, und vor allem für die Hörer, die jetzt sagen, ach Mensch, ich will unbedingt wissen.
Ja, das ist ja mehr der Teaser für dich, Jens.
Aber du würdest
es schon gern wissen.
Na, nie nur ich. Mich fragen ja dann auch zwei, drei Leute, ey, wie läuft das denn jetzt wieder? So. Und ich weiß dann keine Antwort.
Gedulde dich mal noch eine Woche.
Mhm. Na gut, dann muss ich mich gedulden. Ich muss mich auch gedulden, bis du mal ordentlich tippst im Tippspiel, oder? Das darf ich jetzt gleich mal teasen. Ihr könnt weiter mitmachen an unserem Tippspiel. Es macht brutal viel Spaß, auch am Wochenende. Auch bei verrückten Fußballergebnissen. Wir sind über 800 und ich sag's gerne nochmal dazu. Mittippen und sich jetzt registrieren könnt ihr auch jetzt noch, weil es gibt jedes Wochenende einen Spieltagssieger. Und er kriegt ein feines Paket von Radeberger zugeschickt. Schon dafür lohnt sich's. Und bei den Ergebnissen kann man auch jetzt noch einsteigen und einen der vorderen Plätze belegen. Mir hat ja leider der Führende hat mir am Sonntag eine Nachricht geschickt, dass er sich sehr freut, dass er jetzt der Gesamtführende ist in unserem Tippspiel. Und das ist der Robert 86, der führt jetzt.
Mal sehen, wie lange noch. Es sind ja erst drei Spieltage um und es ist ja auch ein bisschen eine verrückte Liga. Und wir hoffen mal, dass sich das alles mal noch ein bisschen einpegelt, jetzt wo vielleicht die letzten Transfers auch getätigt wurden. Ja,
das wird gleich das Thema sein in unserer lustigen Runde. Der Deadline Day 2026. Bist du so jemand, der dann wirklich am Deadline Day, also ich habe heute relativ wenig mitbekommen, weil ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs war, natürlich die Meldung von Dynamo Dresden, die habe ich alle mitbekommen. Aber ansonsten war den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Aber das zelebrieren ja manche Medienschaffenden richtig.
Na, zelebriert habe ich es jetzt nicht für mich. Aber schon in dem Wissen, dass bei Dynamo was passieren wird, ist man natürlich an den Nachrichtenagenturen und auch an den Newsmeldungen nochmal näher dran. Und ja, natürlich gucke ich auch ein bisschen so Bundesliga, international, was da so geht und wer da noch kommt. Und vor allen Dingen, was es halt so für wilde Konstellationen gibt und wie man dann bereit ist, am letzten Tag vielleicht doch nochmal 3 Millionen mehr auszugeben, jetzt in den ganz hohen Ligen. Aber ehrlicherweise war ich am gespanntesten schon, was bei Dynamo ist und was jetzt noch im Detail passiert.
Dieses ehrlicherweise ist so ein geflügeltes Dynamo-Wort mittlerweile.
Das hat sich eingeschlichen, oder?
Ja, das sagen das alle gerne. Verrückt. Ehrlicherweise ist wirklich sehr gerne genommen.
Werbung.
Im Radeberger Shop gibt's jetzt etwas Neues. Sturm und Drang bei Radeberger. Die neue Kollektion richtet sich an alle, die ihr eigenes Ding machen, Neues ausprobieren und mit Mut und Leidenschaft vorangehen. Unter dem Motto Break the Pattern verbindet die Kollektion Radeberger mit einem modernen, eigenständigen Look. Entdeckt Sturm und Drang bei Radeberger jetzt unter shop.radeberger.de. Kannst du mir erklären, wo und wann dieser Deadline Day Hype entstanden ist? Irgendwann, in England war das wohl schon immer so Usus, aber dass man so auf den letzten Drücker reagiert und dann sagt, okay, jetzt nochmal zuschlagen. Also da muss man wirklich sagen, Sören Gonter hatte ja schon sehr, sehr gut vorgearbeitet. Also ich glaube nicht, dass das jemand ist, ohne ihn jetzt bis ins Detail zu kennen als Sportchef, der dann jemand ist, der sagt, okay, wir warten mal bis zum Deadline Day und dann machen wir noch 7 oder 8 Transfers-Fax.
Aber nimm das Beispiel Dynamo, dass Kennedy Okpala kommt, das ist ja nicht erst fix seit heute. Das deutete sich ja die letzten Tage an. Dass Jonas Oehmichen zu Alemannia Aachen zurückgeht, vielleicht leihweise, jetzt doch als feste Verpflichtung, hat sich ja auch angedeutet. Und trotzdem haben wir beide Transfers eben erst am Deadline-Day, am letzten Tag, gekriegt oder wurden erst bekannt gegeben. Und dass Patrice Čović kommt, das steht ja erst seit kurz nach 19 Uhr fest, also offiziell fest. Das heißt, selbst Dynamo hat es ja ausgereizt und hat am Montag jetzt nichts bekannt gegeben, weil es eben auch noch nicht so weit war. Also wahrscheinlich laufen dann alle Planungen auf diesen letzten Tag aus. Und früher, erinnere dich, war Deadline Day der letzte Tag im August. Jetzt haben wir ja schon oft den ersten Tag im September noch dazu genommen. Und früher war Deadline Day auch mal 18 Uhr Schluss. Heute ist es jetzt 20 Uhr.
Damit der Plätti noch ordentlich was zu berichten hat, der Plätti Goal, und da noch ein bisschen was verkünden kann. Also machen das alle Vereine und sagen, okay, damit die Transfergurus einen schönen Tag haben und so quasi ihr Weihnachtsfest feiern. Denn für die ist es Weihnachten.
Vielleicht spielt das sogar auch ein bisschen mit. Na klar sind die Medien mit dran beteiligt, dass da so ein Hype draus geworden ist, weil der Begriff Deadline Day, den haben ja, glaube ich, auch die Medien erfunden. Das ist ja jetzt kein Begriff, der aus der Sportmanagerbranche kommt.
Gut, lass uns reingehen. Lass uns Thomas Nandorf noch dazu holen und darüber sprechen, was da heute passiert ist bei Dynamo Dresden. Endlich mal wieder bei uns in der Runde. Thomas Nandorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Thomas, guten Tag.
Ich grüße euch. Guten Abend fast schon, ne?
Dazu gleich mehr. Aber was ich mich frage, hast du eben mal vergessen, nie mitzutippen? Oder ich habe nämlich geguckt im Tippspiel, du liegst hinter Tino Meyer und das will schon was heißen.
Und das schaffen nicht viele.
Na, ich habe nicht wieder Tino 3-5 getippt am Sonnabend.
Wahnsinn, Wahnsinn. Nee,
tippen, das war schon bei der WM so. Also ich war froh, dass ich vor unserer stellvertretenden Chefredakteurin am Ende gelandet bin.
Okay.
Weil die weit wenig mit Fußball zu tun hat. Also tippen liegt mir nicht.
Aber dafür Tote Hosen-Konzerte.
Ja, auf alle Fälle. Das war absolute Sahne. War sehr gut. Ich musste mal nicht fahren. Von daher war es auch von der Flüssigkeitsaufnahme her mal was
anderes. Schön Mineralwasser getrunken, kann ich mir vorstellen. Genau. Genau. Hast du gleich die großen Becher dann genommen, also nicht die 0,5er, oder?
Nee, da bin ich ganz ehrlich. Also die großen Becher, die mag ich nicht, weil da so schnell die Kohlensäure raus ist und da schmeckt dann der letzte Tropfen immer so. Bah. Nee, ich habe dann, die Biermänner sind da durch die Reihen gegangen und haben aufgefüllt und haben sich dann immer gleich selber so 10% Trinkgeld mit reingekippt in ihr Gerät. Aber für den Abend hat es sich mal gelohnt, ja.
Ich habe ja überlegt, ob ich in Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme eher Dona Nobis Pacem mit euch singe oder Auswärtsspiel.
Bei beiden textsicher, Also, aber Dona Nobis Pacem, kommen wir ja dann später auch dazu, war das Lieblingslied unseres Musiklehrers, auch schon zu DDR-Zeiten. Und deshalb mussten wir diesen Kanon inflationär singen. Dona Nobis Pacem, das hat er mit uns geübt.
Genau.
Der Kollege, SZ-Kollege Timo hat mich dann ganz entsetzt angeguckt, als ich das mitgesungen habe, weil ich das kannte aus der Schule eben.
Ja, klar, haben wir wirklich auch geübt und gelehrt, und das ist nämlich nicht so, dass in der DDR solche Lieder nie gesungen wurden. Das ist ein Fehler. Also wie gesagt, ganz kurz noch unser musikalisches Roundup, Hosenkonzert war echt ein Highlight, muss man so sagen, in der Rinne, und Sie haben es ja selbst gesagt, Top 3 Konzerte auf der ganzen Tour. Und das kann man so unterstreichen. Und das in Dresden, das konnte was. Deadline Day. Das war ein aufregender Deadline Day. Und ich musste heute immer mal wieder dran denken, Männer, so einen Deadline Day wie heute hätten wir uns eigentlich vor einem Jahr gewünscht, oder?
Inwiefern, dass man relativ gespannt gucken kann, dass maximal noch einer oder zwei kommen?
Dass noch Bewegung kommt. Und jetzt sind ja auf jeden Fall noch zwei Spieler gekommen. Einer ist weggegangen. Wir werden das Ganze jetzt gleich analysieren. Aber es ist noch Bewegung. Letztes Jahr kann ich mich daran erinnern, wir haben dann irgendwann kurz nach Schließen des Transferfensters nochmal angerufen bei Christoph Antal, beim Medienverantwortlichen der SGD, beim Pressesprecher, und haben dann nochmal gefragt, naja, passiert noch was? Und dann war die Antwort, nee, heute wird nichts mehr passieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr auch gerade in der Situation waren wir alle etwas niedergeschlagener.
So kann man das sagen. Also zumindest überrascht, und das nicht im Positiven, im vergangenen Jahr. Wir rechneten mit Jonas Sterner und mit einem Überraschungskandidaten und wir bekamen keinen. Es ging keiner und vor allen Dingen kam auch niemand.
Aaron Keiner kam. Also es kam wirklich keiner.
Ja, aber dieses Jahr ist ja auch schon gut vorgearbeitet worden. Da war mir fast schon klar, dass sich noch was tut, aber dass es keine 6-7 wären, sondern diese 1-2, die Sörlia in der Frauenkirche nach dem tollen Event uns ja auch gesagt hat, dass mehr nicht passieren wird. Und das war ja heute so.
Das ist ja das Schöne und der Unterschied zum Vorjahr. Im Vorjahr hieß es, ja, wir gucken bis zuletzt, wir haben die Augen immer offen und es kann und es wird noch was passieren. Es passierte nichts. Und in diesem Sommer ist es so, wenn gesagt wird, es passiert noch was und wir sind gut vorbereitet, da folgen dann auch immer Taten. Ne? Wir waren ja in der Sommerpause, waren ja nur genügend Neuzugänge da oder sind gekommen. Und eben auch heute die zwei Neuzugänge, wobei der eine ja mit Ankündigung kam und der zweite nötig wurde, weil Jonas Oehmichen dann kurzfristig doch noch gegangen ist.
Wollen wir es mal durchgehen? Wollen wir mal über Jonas Oehmichen sprechen? Ich glaube, der Abgang ist natürlich schon eine Nummer, wo man sagen muss, okay, da wird auch der eine oder andere geschnauft haben, weil er natürlich hier in Dresden das Fußball einmal eins gelernt hat. Seit mit dem sechsten Lebensjahr hat er hier angefangen, Fußball zu spielen. Ist hier groß geworden, hat hier sein Profidebüt gegeben. Also der hat schon die schwarz-gelbe Dynamo-DNA, trägt er weiter schwarz-gelb. Und ja, das war schon emotional auch, wie sie ihn bei Instagram verabschiedet hat. Das ging einem schon ans Herze und da schießen einem so viele Gedanken durch den Kopf. Warum und wieso und weshalb und warum hat das nicht geklappt? Ich glaube, Jonas wollte im Endeffekt einfach spielen. Also der brauchte jetzt Spiele auf dem Tacho und hat wahrscheinlich auch aufgrund vielleicht einer gewissen Ungeduld gesehen, das wird vielleicht in den nächsten Monaten nicht.
Ja, ich war auch zwiespältig heute, weil ich auch an die anderen Talente von früher gedacht habe, wie Kevin Ehlers oder wie Phil Harvest, die dann bei den anderen Vereinen durchgestartet sind und bei Dynamo eben keine große Chance, also bei Ehlers war es so, dass er keine große Chance mehr hatte. In den ersten beiden Jahren lief das ja wunderbar, aber Phil Harvest zum Beispiel gar nicht und die dann durchgestartet sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, Backup für Niklas Hauptmann. Das ist halt dann das Problem, wenn die Position dir am meisten liegt und du hast vor dir den Kapitän, der ganz einfach unbestritten, unangefochten dort sein Mann steht, dann ist es halt auch ganz unheimlich schwer, auf Minuten zu kommen. Und deshalb für ihn mit Sicherheit der richtige Schritt, nach Aachen zu gehen und in ein, zwei Jahren gleich die nächsten Schritte zu gehen in der zweiten Liga. Aber jetzt, ganz ehrlich, hinter Haube habe ich null Chance gesehen für ihn.
Liegt das vielleicht auch daran, dass er gesagt hat, okay, ich will mich jetzt auf dieser Position festbeißen. Also, dass er gesagt, ich will jetzt nicht mehr positionsweise polyvalent sein.
Ach, ich bin da echt hin und her gerissen. Klar, es wird am Ende genau der Punkt gewesen sein, dass er gesagt hat, ich sehe mich im zentralen Mittelfeld, ich sehe mich auf der Hauptmannposition. Und Nahu hat es gerade gesagt, da ist die Luft am dünnsten. Wobei, ehrlicherweise, der Niklas Hauptmann oft genug zwischen 60. und 80. Minute ausgewechselt wird. Und dann Einwechsler Nummer 1 zu sein, ist vielleicht für einen jungen Mann auch erstmal eine Option. Deswegen bin ich wirklich hin und her gerissen und hadere so ein bisschen. Jetzt mal von außen. Am Ende muss das Jonas Oehmichen natürlich selber entscheiden. Und er hat eine Entscheidung getroffen, was erstmal richtig und gut ist. Aber ich weiß auch nicht. Ich hätte ja gesagt, Junge, hab noch ein halbes Jahr Geduld. Nimm nochmal das halbe Jahr in Dresden mit. Aber man steckt nie drinne und er muss es am Ende für sich selber ja auch wissen und trotzdem, jetzt gerade, du hast seine Verabschiedung bei Instagram angesprochen, da blutet einem schon das Herz und wenn man ihn so reden hört und seine Leidenschaft für Dynamo und was er alles hier erlebt hat, denke ich, und warum gehst du jetzt und warum gehst du nach Aachen und warum für 3 Jahre, mit denen steigst du doch nie auf. Aber klar, Leute haben ja auch schon gesagt, na gut, dann spielt er halt ein gutes Drittliga-Jahr, dann wechselt er vielleicht zum guten Zweitligisten nächstes Jahr. Vielleicht kommt er auch irgendwann wieder, aber für den Moment kann ich es irgendwie nicht so richtig verstehen, wobei er für ihn wahrscheinlich wirklich das für den Moment Beste ist.
Ich notiere mir mal, Aachen steht damit als erster Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest.
Ja, wer hier genau hinhört, bei meinen Prognosen weiß, dass Aachen jetzt ganz große Chancen hat.
Und du stehst vor mir im Tippspiel?
Ja, das sagt wiederum viel über dich aus, Thomas, aber das musst du schon mit dir selber ausmachen. Nee, jetzt mal ernsthaft, Aachen hat ja letztes Jahr wirklich eine Bombenrückrunde gespielt. 3 Spieltage länger, die wären jetzt schon zweite Liga, kann man so sagen, aber die haben ihren Torjäger eben auch verloren, ne? Gindorf, der nach Hannover gegangen ist. Und das war halt letztes Jahr dieser typische Drittliga-Flow. Ob das in diesem Jahr nochmal so gelingt, sei dahingestellt. Aber Jens, und da hast du recht, er wird dort spielen. Er wird sich dort wohlfühlen und vielleicht, und das ist das, was Thomas gesagt hat, ist es für den Moment das Beste.
Was sicherlich der ein oder andere sich fragen wird, ist, naja, haben es Talente jetzt bei Dynamo doch wieder schwer, auch unter Thomas Stamm. Oehmichen wechselt jetzt fest nach Aachen, Toni Menzel ausgeliehen. Und dann fällt mir aber Friedrich Müller ein, der Stamm spielt, also der in der Stammelf spielt. und das Woche für Woche. Also ich glaube, wenn du kontinuierlich deine Leistung bringst, dann spielst du auch. Aber ich glaube, für Thomas Stamm spielt es dann eben nur eine bedingte Rolle, ob der jetzt aus dem Nachwuchs kommt oder ob der jetzt von einem anderen Verein kommt. Der sagt sich, meine beste Elf muss spielen.
Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, war Dynamo oft genug ja auch Drittligist. Da sind die Chancen für Talente natürlich noch mal größer als in der zweiten Liga. Und im ersten Jahr war Dynamo ein Aufsteiger in die zweite Liga, der irgendwie ankommen wollte. Mhm. Wenn wir die Transfers jetzt im Sommer sehen, wir reden ja nicht umsonst von einem Mittelfeldplatz, den wir Dynamo alle wünschen und den sich Dynamo vornimmt. Und mancher träumt ja sogar von mehr. Da sind natürlich jetzt Spieler da, mit Wagner, mit Bob Zien, die vor Jahren einfach auch nicht denkbar waren, die aber jetzt einfach auch da sein müssen, wenn du ambitionierter Zweitligist bist. Und damit wird die Luft für Talente immer dünner. Aber mit Friedrich Müller sprichst du ein Beispiel an, der zeigt, natürlich ist die Tür weiterhin offen. Aber die Konkurrenz ist halt deutlich, deutlich stärker als noch vor 2-3 Jahren.
Und da gehe ich mit Tino voll mit. Und außerdem muss ja Thomas Stamm auch nach Leistung bewerten und nicht, ob jemand aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt. Das wäre ja, töricht wäre ja fast selbstmörderisch. Und da fallen halt dann 2-3 Talente auch mal durchs Rost. Und das ist leider im Leistungssport, im Profisport so.
Ich sag mal so, am Ende ist der Jonas Oehmichen, ich mach mal einen gewagten Vergleich, der Robert Wagner vom SC Freiburg. Ein Riesentalent, junger Mann, der in Freiburg immer auf dem Sprung war, dem sie in Freiburg ganz viel zugetraut haben, der es aber nicht geschafft hat in die erste Elf und der dann gesagt hat, na gut, ich lass mich mal verleihen, ich lass mich nochmal verleihen und der jetzt im Sommer gesagt hat, ich möchte nicht wieder verliehen werden, nicht nochmal geliehen werden nach Dresden, ich möchte jetzt fest irgendwo hinwechseln. Wenn man das auf Jonas Oehmichen transferiert, dann ist das vielleicht vergleichbar und da muss man den Jungen halt auch verstehen, der nicht nochmal verliehen werden will. Weil für Toni Menzel, das ist ja da das Pendant dazu, ist es jetzt die erste Leihe und deswegen auch okay. Aber am Ende kommt Toni Menzel im nächsten Sommer dann halt auch an den Punkt, ich will jetzt dauerhaft spielen. Und dann ist die Frage, ob das in Dresden möglich ist.
Und trotzdem irgendwie schade. Irgendwie war das eine schöne Nummer mit Toni und mit Jonas, also mit Ömi. Und ja, ihn da jetzt so zu verlieren, ist trotzdem irgendwie bitter, finde ich.
Das ist ja, aber das ist dann wieder der Nostalgiefaktor, ne? Den Dynamo-Fans gerne haben.
Ein bisschen Ablöse hat es natürlich auch gebracht. Das muss man sagen. Wir sind im Profifußball unterwegs, ne? Da ist für Sentimentalitäten eh wenig Platz. Geht's oft um Geld und so bringt der Oehmichen Transfer rund 500.000. Wahrscheinlich noch ein paar Bonuszahlungen, wenn das für Ömi gut läuft. Vielleicht gibt's ja sogar eine Rückkaufoption. Das weiß man nicht, was in den Verträgen alles jetzt genau im Detail steht. Aber es brachte jetzt Dynamo auch eine ordentliche Summe, das muss man mal sagen. So einen mittleren sechsstelligen Betrag, das ist ja für Dynamo auch keine alltägliche Ablöse, die sie kassieren.
Und vor ein paar Jahren hätte man vielleicht gesagt, oh, die tun wir mal aufs Festgeldkonto, mal sehen, wie viel Zinsen uns der Bankberater unseres Vertrauens anbietet. Aber in diesem Jahr wird reinvestiert und das ist die richtige Entscheidung. Man muss in dieser zweiten Liga, um dort drinnen zu bleiben, um sich festzusetzen, wirklich in die Beine investieren. In Steine hat man ja auch zuletzt immer mal wieder investiert, jetzt in Beine investiert. Und der erste, in den sie sofort wieder investiert haben, das dürfte dann Neuzugang Nummer 13 sein, wenn wir auch die Spieler mit betrachten, die zuletzt ja ausgeliehen waren, also die vier Stück, ist Kennedy Okpala, kommt vom SC Paderborn, ist ausgeliehen worden. Hat Dynamo schon mal geärgert mit dem SV Waldhof Mannheim, hat damals in unserem Aufstiegsspiel das Tor für Mannheim erzielt, konnte er sich auch erinnern. Ein Transfer, der Sinn macht und ich glaube, das ist auch so ein Spieler, wenn man jetzt so ein bisschen die Worte von Thomas Stamm hört, an dem sie schon länger dran gewesen sind.
Ich glaube nicht, dass das Tor gegen Dresden am 10. Mai 2025 eine große Rolle gespielt hat, aber er ist halt damals der kompletten Dynamo-Verteidigung davongelaufen und diese Schnelligkeit ist in der zweiten Liga halt mehr denn je gefragt. Das hast du jetzt auch in den ersten Spielen gesehen. Die Tore sind alle gefallen, wenn es schnell ging. Mal den Kopfball jetzt von Vincent Vermeij nach einer Ecke abgesehen, aber die Schnelligkeit ist dringend, dringend notwendig.
Und er bietet natürlich damit auch eine gewisse Alternative zu denen, die zuletzt auf der Position gespielt haben, sei es Lemmer oder Inanoglu.
Ja, auf jeden Fall. Und dass für die rechte Außenbahn jemand kommt, das war ja von Anfang an ausgemachte Sache. Die ersten Spiele, finde ich, haben auch gezeigt, dass dort jemand kommen sollte. Ich finde, mit Okpala ist da jetzt ein guter Transfer. Und auch der, wenn wir das wieder nochmal auf Ömi vergleichen, der kommt ja nur von Paderborn. Die sind aufgestiegen in die erste Liga und der findet eben dort auch jetzt keinen Platz. und lässt sich erstmal ein Jahr ausleihen, um eine Liga drunter Spielpraxis zu erlangen. Ja, auch ein junger Mann, ein junger Spieler. Ich glaube, der passt gut zu Dynamo. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass Sören Gonders Paderborner Vergangenheit und vielleicht auch die von Michael Burn da ja vielleicht auch hilft. Auf jeden Fall dieses Gonder-Netzwerk wirklich überragend. Und da sind wir dann ja dann vielleicht auch bei dem anderen Neuzugang noch.
Ja, was ich krass finde an der Nummer, der wird dann länger bei Dynamo Dresden gewesen sein nach dem Jahr, als er in Paderborn gewesen ist. Weil der ist ja erst 2026, jetzt im Januar zum SC Paderborn aus Mannheim gewechselt und hat dort ein halbes Jahr gekickt. Hat ja auch ein paar Spiele gemacht, also 12 Spiele, ein Tor, glaube ich, die Bilanz.
Machen wir uns nicht vor, ich glaube in Paderborn haben sie auch nie gedacht, dass sie am Saisonende aufsteigen, ne?
Das ist richtig.
War ziemlich hektisch, die letzten Wochen, die letzten Tage. Ich muss aber sagen, ich war immer ziemlich ruhig, weil ich wusste, es wird noch was passieren. War ziemlich offen dafür. Dass am Ende Dresden geworden ist, bin ich wirklich richtig froh. Dresden war da einer der ersten Vereine, wenn nicht sogar der erste Verein, sein Interesse uns mitgeteilt hat. Waren dann noch ein paar andere Sachen, aber am Ende hat sich Dresden durchgesetzt. Ich habe extra geguckt, dass das gerade noch so passt, dass wir nicht absteigen und ihr aufsteigen könnt. Das war schon damals, glaube ich, richtig cool, richtig geil. Im Stadion war echt, ich glaube, ich habe das noch nie so laut im Stadion erlebt, im Karl-Benz-Stadion. War eine coole Stimmung, also war echt geil. Dass ich dann noch Siegtore schießen konnte, hat mich auch gefreut. Auf der anderen Seite, dass Dresden aufsteigen konnte, war, glaube ich, am Ende verdient. Also war ein cooler Tag zum Erinnern. Ich freue mich aufs erste Heimspiel und hoffe, dass das positiv in unsere Richtung ausgeht. Also ich spiele am Ende da, wo der Trainer mich aufstellt. Wir haben mit den Verantwortlichen geredet, waren gute Gespräche. Die haben gesagt, die sehen mich eigentlich vorne auf jeder Position. Was es dann am Ende wird, muss man dann sehen. Aber ich bin fein mit jeder Position. Also solange ich irgendwie auf die Platte komme, scherze mich im Dreck, wo ich dann am Ende des Tages spiele. Sag ich mal so. Mit Mika habe ich gesprochen, natürlich nur positiv hierüber geredet. Ich habe ihm geschrieben, er meinte, es ist echt eine unfassbare Stadt. Aber auch die Fans und der Fußball, das ist ein geiler Fußball. Ich kann ja auf jeden Fall was lernen, kann was mitnehmen, menschlich, aber auch sportlich. Deswegen freue ich mich auf die Zeit.
Vielleicht spielt er ja schon am Samstagabend gegen VfL Bochum.
Werden wir sehen. Also ich glaube es von Anfang an noch nicht. Ich denke mal, da wird Thomas Stamm nochmal auf Kahn Inanoglu setzen. Aber als Waffe dann für die zweite Halbzeit, wenn die Bochumer vielleicht müde sind im Konterspiel, perfekt.
Inanoglu hat es ja auch nie schlecht gemacht, sage ich mal. Fand ich jetzt einer von den Besseren, auch wenn wir die ersten drei Spieltage nehmen. Finde ich schon, dass man da sieht, dass das auch ein junger Mann ist, der einiges mitbringt. Und trotzdem ist Ogpala natürlich einer, der gesagt hat, ich spiele auf jeder Position. Und das zum Beispiel finde ich halt spannend, wenn wir jetzt Jonas Oehmich nehmen, ne, der gesagt hat, ich möchte jetzt im zentralen offensiven Mittelfeld mich festspielen. Sagt Ogpala, ja, ich bin Mittelstürmer, ich kann aber auch gerne auf Außen spielen. Er setzt mich ein, wo er wollt, Hauptsache offensiv. Ist natürlich dann eine andere Angangsweise.
Was machen wir denn mit Patrice Čović? Was sagt uns der Name? Ante Čović.
Ogpala.
Wann haben wir Ante Čović das letzte Mal mit Dynamo Dresden gesehen?
Ich glaube 2019 im Pokalspiel.
Wer hat den Elfmeter verschossen, bringt es noch jede Woche.
Ich bin heute auf so viel vorbereitet. Kevin Ehlers war damals der Nicht-Torschütze und Kevin Ehlers spielt heute in Braunschweig.
Ja, kein gutes Wochenende für Kevin Ehlers, muss man sagen. Oh, Tor gemacht? Ja, aber eben auch ein Eigentor und dann verloren. Und Thomas Nahmdorf führt dann gerne bei diesem Pokalspiel aus, beim Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden, dass er irgendwann um 5 oder um 7 zu Hause gewesen ist. Immer wieder. Inflationär. Ja,
0 Uhr Elfmeterschießen. 1 Uhr Pressekonferenz im Labyrinth Olympiastadion. Der Weg ist aber bis heute unbeschreiblich, aber wir haben es gefunden. Und dann, ja, ist halt ein Stück bis zu mir nach Hause. Ich glaube, wir sind 2 Uhr losgefahren und dann war ich so 5, 5.30 Uhr, 6 Uhr, ja, war ich zu Hause. Das sind Spiele, die in Erinnerung bleiben. Das ist ganz einfach so.
Ohne Frage. Der Papa war ja nicht ganz so glücklich als Cheftrainer bei seiner Hertha. Und sein Sohn kommt jetzt von Werder Bremen. Riesiges Talent. U19, Kapitän der kroatischen Nachwuchsnationalmannschaft. Offensives Mittelfeld. Das ist quasi, wenn ich jetzt so überdenke, das Ganze, der Oehmichen Ersatz?
Auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, der Punkt, wo Oehmi am Wochenende gesagt hat oder zum Ende der vergangenen Woche, ich will jetzt weg. Dass Dynamo gesagt hat, okay, du kannst gehen, aber wir müssen einen Ersatz finden. Das hat ja Sören Gonter auch anklingen lassen, dass der Kader eine optimale Größe hatte. Plus die Person, also Ogpala, der jetzt auf rechts außen kam. Und wenn Oehmi weg ist, musste ein neuer her. Und das zeigt eben, dass da übers Wochenende auch ordentlich gearbeitet wurde. dass da in der Schublade schon noch Namen lagen oder Profile, wie wir Neudeutsch sagen. Und dass es dann übers Wochenende auch eine schnelle Einigung kam, weil der Name tauchte dann ja heute früh zum ersten Mal auf und dann ging es ja fix. Die Einigung soll wohl in der Nacht zum Montag, soll sich Vucovic mit Dynamo einig gewesen sein und dann heute an Bremen rangetreten. Ich meine, Marktwert 4 Millionen, das sagt schon einiges aus, ne?
Dann ist er dann allerdings mehr als Ersatz für Ömi. Und das kann nur gut tun, das kann Bewegung vorne reinbringen und du kannst mit verschiedenen taktischen Varianten spielen, was jetzt, denke ich mal, ein kleines bisschen noch begrenzt war, aber jung, unbekümmert und da kann gerne loslegen, der junge Mann.
Ja, wir sind gespannt und neugierig. Und wo wolltest du, auf welche Beziehung von Sören Gonter wolltest du da jetzt raus, Tino?
Da wiederum ist das perfekte Netzwerk oder das große Netzwerk, sage ich da. Was da irgendwie zuschlägt, das muss man mal sagen. Also auf Čović wären wir jetzt alle nicht gekommen.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, da hat Niklas Kreuzer hat uns doch letzte Woche gesagt, der kennt in jedem Verein irgendjemanden. Und wenn es der Zeugwort ist, er kennt wirklich in jedem Verein irgendjemanden und weiß da auch irgendwie, wo er sich, an wen er sich wenden muss. Und ja, mittlerweile als Sportchef kennt er auch die Großkopfworten bei jedem Verein. Und das funktioniert dann. Und das haben wir aber immer gesagt. Netzwerk ist das alles Entscheidende auf der Position.
Und wenn wir da jetzt mal eine Bilanz ziehen am Ende des Deadline Days, sage ich, das ist einer der besten Transfersommer, die ich mit dem Blick auf Dynamo mitgemacht habe, miterlebt habe und bin jetzt hier nur auch schon ein paar Jahre dabei. Das heißt nicht, dass das alles Granaten sind und dass die alle jetzt sofort einschlagen. Aber Dynamo hat gehandelt, Dynamo hat frühzeitig gehandelt, Dynamo hat sich nicht treiben lassen. Am letzten Tag, am Deadline-Day, musste nie irgendwer verpflichtet haben, weil sonst gar keiner da gewesen wäre, sondern es hat alles einen Plan, es ist alles durchdacht, es passt in die Philosophie und jetzt kann man sagen, ist Thomas Stamm gefordert.
Sehe ich genauso. Die Grundlagen sind gelegt worden, aber man muss ja jetzt auch beachten, voriges Jahr nach 3 Spieltagen hat es da auch 3 Punkte. Ne? Also jetzt muss dann der Schritt gemacht werden und gezeigt werden, dass der Sommer wirklich richtig gut war. Auf dem Papier war es, auf dem Feld müssen sie es jetzt beweisen.
Naja, ich meine, das ist ja jetzt schon mehr oder weniger die Überleitung wahrscheinlich auf dem Samstag. Am Samstag in Heidenheim war ja 65 Minuten mindestens alles gut. Und bis zu dem Zeitpunkt, hätte ich gesagt, fehlte nur das 2:0 und alles wäre perfekt. So war es nur richtig gut, aber nicht perfekt. Und diese zweite Liga zeigt dann eben, was in 25, 30 Minuten alles passieren kann. Dafür ist dieses Heidenheim-Spiel ja gerade jetzt das Paradebeispiel, das es nur gerade Dynamo erwischt hat. Also das ist, ja, ich weiß ja nie, wie ihr es auf der Wiese in der Rinne erlebt habt. Im Live-Ticker, wie es sich zusammenbraute, aber in der Kompaktheit, boah, habe ich es auch noch nie erlebt.
Es gibt mittlerweile Smartphones, da kann man so ein Spiel sich auch anschauen, Tino, dass die Möglichkeit, die technische Möglichkeit besteht mittlerweile.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich hatte nebenher laufen. Abfahrt Dresden-Altstadt, 2:1 Robert Wagner. Dann musste ja die Meißner Landstraße langfahren. Da war die Hamburger Straße gesperrt, also Stau. Und als ich am Emmerich-Ambros-Ufer war, stand es 5:2.
Da wissen wir jetzt ungefähr die Torfolge und auch die Orte, wo Thomas Nahndorf die Tore dann verfolgt hat. Bevor wir jetzt zum Spiel kommen, es war übrigens sowieso ein torreicher Spieltag. 5:3 scheint ja das neue Lieblingsresultat. Das, was mal 2:1 war, scheint jetzt 5:3 zu sein. Du bist ja heute auf alles vorbereitet, Tino. Es gab ja heute keinen Einzelquiz. Weißt du, was der Torrekord in der zweiten Liga ist?
34 Tore.
Das erträgst du ja mit einer Sicherheit vor, wo jeder denkt, oh, super, ist er vorbereitet. Hat er's drauf? Ist es nämlich nie. 46 Tore. Und an dem sind wir an diesem Wochenende ganz knapp vorbeigeschrammt. Und ich frag dich nochmal, Tino, wie hat Hertha BSC gespielt am Wochenende? Wo waren wir? Ganz kurz nochmal für alle Beteiligten.
Also für mich ist Hertha eher so eine Truppe, die aufpassen muss, dass sie nicht in so einen Abstiegsstrudel reingerät. Und ehrlicherweise, Jens, wissen wir, ob du noch fragst, wo der erste Trainer entlassen wird. Neben dem ersten FC Kaiserslautern ist auch für mich Hertha BSC einer der Kandidaten, wo vielleicht dann zuerst gehandelt wird.
Ich kann dir jetzt schon sagen, die Wette würde ich sofort eingehen. Der erste Trainer wird in dieser Saison in der zweiten Liga definitiv nicht der Kollege Leitl bei Hertha BSC sein.
Und würdest du die Wette erweitern, dass es auch nicht der Kollege Lieberknecht in Kaiserslautern ist?
Wahrscheinlich auch nicht, nee. Denn der hat am Wochenende auch gewonnen und hat erst ein Gegentor kassiert.
Ich tippe mal auf Greuther Fürth.
Oh, das ist jetzt aber auch wieder eine gewagte Prognose.
Ja. Glaubst nicht, es gibt ja auch andere Vereine. Unser gemeinsamer Freund aus Kiel ist auch nicht gut gestartet. Und der Kollege Florian Kohfeldt, der nun wirklich ein Netter ist, hat auch so seine Startschwierigkeiten. Aber ich glaube, in Darmstadt war es vorauszusehen.
Ja, das hat er ja nach der Pressekonferenz oder zur Pressekonferenz in Dresden gesagt, dass die ein Stück brauchen. Nach diesen, die haben ja nun mal wirklich ihr Top-Duo verloren. Und das zu ersetzen, ist halt dann schon unheimlich schwer. Aber die kommen schon. Die kommen schon. Wenn ich jetzt ein Tino seine Prognosen höre, Aachen erster Aufsteiger dritte Liga, Hertha erster Aufsteiger in der erste Liga und Dresden Mittelfeld.
Dresden hat ja ganz viel zugetraut. Ich hoffe nicht, dass das sich ins Gegenteil umdreht. Dann hätte ich schlaflose Nächte.
Aber ich möchte nochmal zurückkommen. Du hast gerade den Torrekord angesprochen. So habe ich einen meiner Artikel für die Mittwochausgabe angefangen. In den ersten drei Spielen sind 96 Tore gefallen. Das sind 3,55 Tore im Schnitt. Das gab es noch nie nach drei Spieltagen. Da habe ich halt mal ein bisschen, ich hatte frei und habe mich trotzdem mal hingesetzt, habe mal ein bisschen recherchiert. Gab es noch nicht und daher habe ich auch die Frage gestellt, sind die Abwehrreihen zu schwach oder die Angriffsreihen zu stark? Und dann bin ich ein bisschen auf Dynamo eingegangen, weil die Gegentore, die sie bis jetzt gefangen haben, sind alle nach einem Muster gefallen, nach Kontern und nach Standards.
Wie ist deine Antwort jetzt? Die Abwehrreihen zu schwach oder die Angriffsreihen zu stark?
Naja, bei Dynamo ist die Abwehrreihe mir noch zu wackelig und der Angriff noch, na, sie brauchen zu viele Chancen. Und wenn du die Gegentore, also sie haben ja alle 8 Gegentore in den beiden Auswärtsspielen bekommen, es waren Konter und Standardtore. Und da kannst du nicht mal immer alles auf die Viererkette zurückschieben.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist doch diese super-duper Viererkette aus der Super-Rückrunde.
Ja, ich nehme jetzt mal, ich habe auch das Eigentor von Friedrich Müller dazu gezählt, weil es aus dem Konter rausgefallen ist. Das nehme ich mal komplett raus, weil das war unglücklich, das passiert, wie Robert Wagner gesagt hat, einmal in 100 Spielen. Jetzt ist es ausgerechnet in Heidenheim passiert. Aber die müssen im Mittelfeld schon besser verteidigen und die Arbeit gegen den Ball im Mittelfeld gefällt mir noch nicht ganz so. Das war in der Rückrunde deutlich stabiler. Und wenn die gerade wie dieser Nürnberger Stürmer, der alle drei Tore geschossen hat, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen.
Soma. Darauf genau. Bin ich vorbereitet.
Die haben halt ihre Schnelligkeitsvorteile und das war in Heidenheim genauso. Das musst du halt dann im Vorfeld unterbinden, wenn du weißt. Und es war wieder eine Mannschaft wie Nürnberg, wie man orientiert verteidigt hat. Und damit kommt Dresden zurzeit gar nicht klar.
Na, hoffentlich hört das jetzt hier nicht der Kollege Uwe Rösler und sagt, okay, ihr müsst auf die Männer gehen, also ihr müsst Mannverteidigung spielen, dann klappt das irgendwie in Dresden.
Ja, Nürnberg hat Mannverteidigung gespielt, ja, Heidenheim hat Mannverteidigung gespielt. Es haben ja auch Trainer und Spieler gesagt, das macht nicht jede Mannschaft, aber sie kommen gegen die Mannschaften, die das praktizieren, nicht besonders gut klar, weil die letzte Linie dann auch häufig alleine gelassen wird.
Da will ich jetzt mal zur Gegenrede ausholen, aber die erste Halbzeit, die lief ja schon gut. Und wenn du das 2-0 machst vor der Pause, sind wir wieder im Hätte, Wenn und aber dann führst du halt 2-0.
Ja.
Und ob Heidenheim da nochmal wiederkommt, und das ist eigentlich wieder der Punkt, ne? Du machst den Deckel nicht drauf und holst die Mannschaften zurück. Und dafür ist die zweite Liga zu ausgeglichen und dafür ist auch Heidenheim individuell zu gut besetzt. Dass es dann so ausgeht, dass die Fünfe machen, ja, das passiert halt wahrscheinlich wirklich nur alle 100 Spiele. Eingeleitet dann durch den Ausgleich, weil wenn der nicht so fällt von Friedrich Müller, weil dass du, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander, ne, dass du eine Unterzahl selber nochmal in Führung gehst durch Robert Wagner und dann aber postwendend dieses 2-2 kriegst durch das Eigentor, ja, es ist alles ein bisschen vogelwild, ne?
Ja, aber auch vogelwild jetzt hier. Lasst uns doch mal ein bisschen aufrollen. Ein bisschen gemacht.
Wir sind alle noch nervös.
Ja, ich merk's schon.
Auch ein aufregender Tag.
Ja.
Jetzt bring du mal Struktur rein.
Ja, versuche ich. Habt ihr erstmal mitbekommen, dass manche Fans, die haben keine Punkte mitgebracht, aber einen schönen Strafzettel mit 55 Euro. Und da können wir auch nochmal dazu sagen, wen es betrifft, also wer in Heidenheim ein Knöllchen bekommen hat, auf dem einen Parkplatz, wo sie wohl auch eingewiesen worden sind. Und dann kam das Ordnungsamt und hat gesagt, ja, falsch geparkt, 55 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Da kann man sich ans Fanprojekt Dresden wenden. Die haben da jetzt auch nochmal ein Video, einen Instagram-Post rausgebracht. Also wen das da betrifft, einfach dort hinschreiben ans Fanprojekt.
55 Euro, ganz schön fett. Jetzt weißt du auch, warum Heidenheim zum finanzstärksten Region dort unten gehört.
Ja, irgendwo muss es herkommen. Ja. 55 Euro.
Wahnsinn, oder? Leibe Dankfüllung.
Und Kollegen Batch vom Fanprojekt hat es auch selbst betroffen. Also das finde ich schon krass. Und die erste Halbzeit, die war richtig ordentlich. Gegen den Bundesliga-Absteiger so zu spielen und so zu kicken. Klar, ich bin bei Tino, musste irgendwie eine Zweite machen. Dann triffst du einen angeschlagenen Boxer, aber so richtig. Also dann hängt er in den Seilen. Nach einem 0-1, da weiß dann Frank Schmidt schon, an welchen Stellschrauben er justieren muss. Und es war ja auch ein Heimspiel für Heidenheim. Das spielt dann auch nochmal eine Rolle.
Ja, macht Vince Vermeer gleich noch eine Pause, war das, ne? Oder die große Chance hatte, macht er dort 2-0. Denke ich, brauchen wir alle nicht mehr diskutieren. Dann gehen die 3 Punkte nach Dresden. Aber das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie brauchen noch zu viele Chancen für ein Tor. Mhm. Und das rächt sich in dieser Liga. Klingt blöd, aber die wird wahrscheinlich noch ausgeglichener werden als die vergangene Saison. Und die Gegner nutzen das. Du darfst keinen Meter Luft dran lassen.
Gegenrede. Wenn du 3 Tore auswärts schießt, egal wann die dann auch fallen, aber es sind 3 Tore, dann musst du was mitnehmen. Dann musst du was mitnehmen.
Kann man auch so sehen. Klar, je nachdem, wie man drauf blickt. Das ist schon so. Wenn du das 2. machst, dann nimmst du ja auch was mit. Es ist halt dann, das 3. machst du eben dann doch erst in der Nachspielzeit, als alles vorbei ist. Aber das ist halt schon wie in Nürnberg. Die Anzahl der Gegentore sind zu viele. Mhm. Egal wie sie fallen, das haben wir nach Nürnberg gesagt, wo wir dann auch gesagt haben, das 1. Tor von Soma war richtig gut. Und das 2. und das 3. waren Abstauber. Naja, in der Summe sind es 3. 3 Gegentore ist zu viel. Jetzt sind wir bei 5. Darüber brauchen wir überhaupt nie reden. Und auch, wenn du in Unterzahl bist und auch, wenn das dann sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, du darfst dann nicht so vogelwild innerhalb kürzester Zeit das 3., das 4. und das 5. kriegen.
Was mich noch ein bisschen geärgert hat, du hast zwar mit Thomas Keller deinen Abwehrchef verloren, dann kam Agi Mohamed Begovic rein, also hat ja in der Defensive eigentlich keiner gefehlt. Und dann musst du dann halt spätestens nach dem 2-2 sagen, der Punkt reicht. Und dann machst du halt hinten zu und hoffst vielleicht auf den einen Konter. Ja, und du bist in Unterzahl einen Konter gelaufen. Und das auswärts. Und das ist, wo ich sage, boah, das war reichlich naiv. Und Lehrgeld, was sie hoffentlich in den nächsten Spielen dann nicht mehr zahlen werden.
Thomas Keller habt ihr schon angesprochen. Die gelb-rote Karte kannst du geben.
Ja, muss. Das ist ein Muss, also kommst du nicht drum rum. Ich verstehe Thomas Stamm, der sagt kurz vorher, dass mit dem Matthias Sonntag, das ist auch klar gelb-rot, das ist es wirklich. Aber darfst dich halt nicht an solchen Dingen dran festhalten, die gelb-rote Karte war verdient.
Das ist bitter, weil wir eigentlich ja bis dahin sehr gut im Spiel waren, fand ich. Klar, nach der Halbzeit hat Heidenheim Druck gemacht, das war klar. Erste Halbzeit haben wir komplett kontrolliert, dominiert in meinen Augen. Auch Chancen gehabt, um höher zu führen. Und dann kassierst du es 1-1 und dann ist natürlich bitter, dass ich mit Gelb-Rot vom Platz fliege. Ich sehe nicht hinten reinlaufen. Unglückliche Situation. Aber das ist Fußball, das passiert. Dann gehen wir sogar in Führung mit 2-1 noch. Und ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen cleverer hinten raus sein, dass wir nicht 5 Tore fressen in Unterzahl. Zweite Halbzeit ist dann insgesamt einfach sehr bitter gelaufen. Hat mich auch extrem geärgert, weil es einfach eine unglückliche Situation ist, weil ich ihn einfach nicht sehe in meinem Rücken. Dann kommt das zustande, kann es jetzt nicht mehr ändern. Bin das Spiel angegangen wie immer, ist natürlich ein anderes Spiel für mich gewesen, weil ich alle Leute, alle Gegenspieler sehr gut kenne. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich übermotiviert bin oder so. Klar, erste gelbe Karte, muss ich mich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Honsack von Heidenheim eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz fliegen muss. Also in meinen Augen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist Fußball dann. Da müssen wir es einfach schaffen, ein bisschen mehr spielerische Ruhe auch in der zweiten Halbzeit zu haben. Immer leichter gesagt als getan auf dem Platz, wenn die dann mit viel Wucht aus der Kabine kommen.
Der Schiedsrichter-Ärger war schon relativ groß, auch bei Thomas Stamm, fand ich nach dem Spiel. Es nur auf den Schiedsrichter zu schieben, wäre mir zu einfach. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei Thomas Stamm, der war so ein bisschen auch wie Sebastian Hoeneß am Freitagabend nach dem Bayern-Spiel. Der war natürlich auch der Hoeneß bedient, der hatte auch mit dem Schiedsrichter so seine Problemchen gehabt. Ähnlich wie Thomas Stamm mit Felix Bickel aus Wolfsburg. Aber es nur an Bickel festzumachen und an dieser gelb-roten Karte, weiß ich nicht.
Das ist eine klare 2. gelbe Karte von Honsack, direkt 2 Meter vor mir. Er spielt nicht ansatzweise den Ball, ein Einsteigen seitlich von hinten. Da tue ich mich einfach schwer, dass ich heute keine Linie gesehen habe. Das hätte ich mir gewünscht und das hat für mich mit unter anderem auch das Spiel entschieden. Das soll die Leistung dann zweiter Halbzeit von Heidenheim nicht schmälern. Wir waren erste besser, zweite Heidenheim. Aber das tut weh, wenn man die einzelnen Szenen dann im Nachgang nochmal sieht. Sehr, sehr fragwürdig für mich. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht bei einem Bundesliga-Absteiger, bei einer Mannschaft, die immer wieder zurückgekommen ist, die eine extreme Mentalität hat. Und sind sehr, sehr enttäuscht, dass wir heute keine Punkte mitnehmen.
Na, ich glaube, in der Pressekonferenz oder in den ersten Statements ist der Frust und die Enttäuschung über das Ergebnis und die eigene Mannschaft in den letzten 20 Minuten halt einfach noch so präsent. Und dann sticht er natürlich auch nochmal diese nicht gegebene gelb-rote Karte gegen den Heidenheimer Honzak dann ins Gedächtnis. Und klar, das gehört auch dazu, aber auf die eigene Mannschaft haut man ja in der Öffentlichkeit, oder Thomas Stamm macht das nie oder nur in äußersten Ausnahmefällen, dass er wirklich die eigene Mannschaft öffentlich anzählt. Dann ist es einfacher, das andere Thema anzusprechen, womit er auch recht hatte, klar, aber man hat gesehen, wenn man jetzt Thomas Stamms Mimik und Gestik über die letzten 2 Jahre mal ein bisschen beobachtet hat, der war aber restlos bedient von den letzten 20 Minuten und auch von den vielen Punkten, die seine Mannschaft da wahrscheinlich auch falsch gemacht hat, und die wird er Ihnen in dem Video heute früh war ja Videoanalyse, wird er ihm sicherlich auch nochmal vorgeführt haben. Wie Thomas schon sagt, das steht dann 2-1 oder kurz danach eben 2-2, dann musst du dieses 2-2 halten. Und dann können wir auch einen Strich drunter machen und sagen, war wieder ein verrücktes Spiel in Heidenheim, aber 2-2, wir nehmen den Punkt mal mit.
Und das in Unterzahl. Robert Wagner sorgt ja mit diesem 2-1 eigentlich auch wieder für so einen Moment, wo Heidenheim erstmal gefühlt wieder so einen Stecker zieht. Die waren ja dran, die hatten Überzahl. Und trotzdem spielt das Dynamo dann auch sauber aus, weil auch Bob Zien dann gleich wieder aufsteht im Strafraum. Das ist alles ordentlich gemacht und Wagner entdeckt auch die Torqualitäten. Dann musst du halt zusehen, dass du nur noch möglichst einkassierst.
Das ist es. Und das würde ihn mit Sicherheit, also für mich war es eine Schutzmaßnahme für seine Mannschaft, dass er so gegen Schiedsrichter wettert, weil er das ja eigentlich sonst auch eher selten macht. Und aber intern wird das schon anders klären, weil wenn das intern nicht anders klärt, gibt er seinen Jungs ja ein Alibi, dann die dann sagen, also so schlecht waren wir ja nicht, war ja nur der Schiedsrichter. Und das wird er definitiv nicht machen.
Sehr, sehr schade, dass wir nichts mitnehmen. Ich glaube, wäre auf jeden Fall drin gewesen, gerade auch nach der ersten Hälfte, wo wir uns gute Chancen herausgespielt haben, leider die Tore nicht gemacht haben. Und dann mit einem Mann weniger die gegnerischen Konter oder die Angriffe einfach schlecht verteidigt haben. Uns so ein bisschen verloren haben und es darf uns nicht nochmal passieren. Nach der Roten haben wir ja das Tor noch geschossen. Ich glaube, Knackpunkt war dann das zu frühe 2-2. Sehr, sehr unglückliche Aktion. Passiert einmal in 100 Spielen. Dass es heute passiert, sehr, sehr ärgerlich. Der Junge steckt es weg und dann greifen wir nächste Woche wieder an.
Friedrich Müller kann einem für die Situation nur leid tun, oder? Also das ist ein Eigentor, was es natürlich in jeden Rückblick schaffen wird. Aber ich fand die Reaktion der Mannschaft auch top. Das war top. In dem Moment bist du ja vielleicht, wenn du den Ausgleich da kassierst, doch erstmal selbst mit dir beschäftigt. Nach dem Motto, oh scheiße, jetzt kassieren wir hier gerade das Gegentor. Aber alle rennen sie zu ihm oder viele rennen zu ihm und sagen, du Junge, Kopf hoch.
Genauso ist es so richtig. Und Thomas Keller hat es danach ja auch gesagt, das passiert. Robert Wagner hat es gesagt. Und beide waren sich auch einig und ich glaube auch der Rest der Mannschaft, wenn es einer wegsteckt und wenn einer damit klarkommt, dann ist es der Friedrich Müller. Und da ist es dann vielleicht auch gut, wenn du eh so ein nüchterner Charakter bist, ne? Wenn du weder im positiven Fall so dich so himmelhoch jauchzen feiern lässt, dann bist du dann auch nicht so zu Tode betrübt an Tagen wie diesen, um mal dann für euren Nachmittag überzuleiten.
Der Junge wird es wegstecken. Es gehört zum Prozess. Nicht nur eines jungen Spielers, sondern grundsätzlich gehört das dazu. Und dann war die Reaktion von den Jungs um ihn rum überragend. Direkt probiert, wieder aufzubauen, mitzunehmen. Das ist mir deutlich wichtiger, dass da Geschlossenheit da ist und keiner auf ihn einschlägt. Deshalb das Zeichen danach war sehr gut und er wird es ohne Probleme wegstecken.
Aber könnt ihr mir nochmal verraten, warum Dynamo da tatsächlich in der letzten Viertelstunde so zusammenbricht wie so ein Kartenhaus?
Ja, das ist dann das Mentale. Für mich ist das dann einfach nur eine Kopfsache, weil du führst, du kriegst ein Eigentor, du siehst, du bist trotzdem gut im Spiel, du kannst das Spiel trotzdem gewinnen und dann kriegst du noch drei Stück. Das ist, ja, ich denke mal, das ist brutal für den Kopf, dann umzuschalten und da zu sein. Und die Tore sind ja nicht in 20 Minuten Abstand gefallen, die sind ja kurz untereinander gefallen. Du kommst nicht mehr raus, du bist drinnen in dem Loch und du kommst dann nicht mehr hoch.
Also keine Punkte in Heidenheim. Ich bleibe ja dabei, du kannst bei einem Bundesliga-Absteiger sicherlich verlieren. Und trotzdem gibt es jetzt tatsächlich ein paar Baustellen, an denen es zu arbeiten gilt. Und da bleibe ich dabei, ist die Baustelle Nummer 1, die Defensive. Das schien ansatzweise behoben nach Darmstadt und nach dem Pokalspiel, wobei man beim Pokalspiel sagen muss, okay, es war eben ein Regionalligist, aber dort muss man dann auch mal zu Null spielen. Aber da sind ein paar Wunden wieder aufgeplatzt.
Ich bleibe dabei, das ist nicht nur die Viererkette oder am wenigsten die Viererkette, sondern das davor muss besser abgestimmt passen.
8 Gegentore nach 3 Spielen sind zu viel. Definitiv liegt man ja deutlich über dem 2-Gegentorschnitt, der am letzten Jahr schon zu viel war. Mhm. Ich sag mal so, es ist noch nichts passiert, aber während den Anfängen, ne? Man darf es jetzt nicht schönreden, Dynamo wird es nicht schönreden. Wenn sie da gewonnen hätten in Heidenheim, wären sie jetzt Vierter. So sind sie Viertletzter. Also das zeigt auch, wie eng alles beisammen ist. Aber klar, Thomas hat gesagt, vor einem Jahr hatten sie 3 Punkte, jetzt haben sie 3 Punkte. Ist so. Entscheidend ist, dass du die Defensive stabil kriegst. Und da ist das Heimspiel gegen Darmstadt ja irgendwie so das Leitbild, an dem man sich orientieren muss und was vielleicht jetzt auch die Maßgabe sein muss für Samstagabend Bochum.
Wie siehst du denn Tim Schreiber am letzten Samstag, Naro? Weil du ja nun auch Torhüter warst.
Ja, also wenn man ihn was ankreiden kann, ist das 5-2, was er abklatschen lässt. Aber an der Niederlage war er nicht schuld, definitiv nicht. Und bei den Standards, du hast beim 1-0 von Dynamo gesehen, von Vincent Vermey, diese Eckbälle auf den kurzen Pfosten geschlagen, sind für jeden Torhüter, egal wie er heißt, scheiße. Weil du überhaupt nicht weißt, wo kommt der Ball runter, wer kommt ran, kommt ein eigener Spieler ran, kommt ein Gegenspieler ran. Also die Eckenvarianten, die sind schon alle richtig gut und für die Torhüter halt kacke. Aber ich sag mal, an ihm lag es noch gar nicht. Und daher, die anderen machen auch Fehler. Er ist nicht fehlerfrei, aber er ist nicht dran schuld.
Und um mal das Positive rauszukehren, weil du die Standards ansprichst, der Führungstreffer von Vincent Vermey nach dem Standard ist eben auch eine Qualität, die man jetzt erstmal auf der Habenseite verbuchen kann. Du hast den Torschützen Robert Wagner angesprochen, Jens, der jetzt nach dem Pokaltreffer seinen zweiten Pflichtspieltreffer für Dynamo erzielt. Da könnte man jetzt als neuen, in Anführungsstrichen, Torjäger auch Jonas Sterner noch hinzufügen, der dann in der 97. Minute dieses 5-3 erzielt. Auch das kann ja jedem individuell auch Auftrieb geben. Also man kann aus Heidenheim auch viel Positives mitnehmen. Man darf halt nur nicht die Schwachstellen damit übertünchen oder irgendwie totschweigen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Weil wir bei den Torhütern waren, Lennart Grill, nach 9 Monaten wieder zurück im Fußballspiel, hat sein Comeback gegeben bei der zweiten Mannschaft, bei der sogenannten U21 von Dynamo Dresden. Die haben 5-1 gewonnen gegen Rudolstadt. Tino, was ist das Berühmteste an Rudolstadt?
Du bist vorbereitet.
Der Rudolstädter Rudi.
Es schloss Heidecksburg. Das hätte man doch wissen können. Aber wichtig für Lennart Grill, endlich mal wieder zwischen den Pfosten gestanden zu haben. Und man hat ihm auch angehört, er war in der Mixzone, wie erleichtert er war. Und er hat auch doch für seine Verhältnisse auch relativ ausführlich darüber geredet, was ihm das bedeutet, jetzt zurück zu sein, sein Comeback gegeben zu haben. Also von daher freue ich mich da sehr für Lennart Grill. Und ich glaube, Dynamo hatte das wahrscheinlich dann schon irgendwie im Sommer dann für sich auch geplant, so, okay, wir gehen jetzt mit den ganzen 4 Torhütern durch die Hinrunde.
Na, nachdem der Fitnesszustand vom Lennart Grill halt Anfang Juni, Anfang Juli nicht so war, wie es hätte vielleicht sein können bei optimalem Heilungsverlauf und Elias Bethge eben diese Bauchmuskelgeschichte aus der Rückrunde auch noch mit sich rumschleppte, ist es einfach die beste und auch ja für alle Seiten wirklich einfachste und flexibelste Lösung. Die sind jetzt alle da und man guckt jetzt einfach, was passiert, und dann kann man das Ganze Ende Dezember nochmal neu bewerten. Und dann kommt vielleicht einer von den Vieren und sagt, das ist nicht meine Position, ich würde gerne verliehen werden. Also Dynamo und Torhüter ist ja wirklich auch ein Buch, nicht mit 7 Siegeln, sondern mit 1000 Kapiteln. Und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir uns im Dezember zur Jahresendfolge treffen und eine ganz andere Torwartkonstellation besprechen, weil wieder irgendwas Verrücktes passiert ist, was wir jetzt auch noch gar nicht irgendwie vorhersehen. Aber jetzt kam halt eben auch kein Angebot zum Beispiel rein für Tim Schreiber oder für Elias Bethge. Und damit sind sie einfach da und damit sind es jetzt 4. Und ich glaube, weil wir über Lennart Grill ja gesprochen haben, das hat Thomas Stamm ja am Freitag gesagt, dieses eine Spiel gegen Rudolstadt war jetzt keine Einmaligkeit, sondern er soll schon die nächsten Wochen dort seine Sicherheit zurückholen, auch das einfach laufen lassen. Ich meine, über wen wir da gar nicht diskutieren, ist ein Marlon Grafe und Maximus Fritsche, die ja auch Top-Talente sind. Die müssen jetzt natürlich auch hinten anstehen. Ne? Die dachten halt auch, schön Oberliga, da machen wir die nächsten Schritte. Ich meine, das Fußballgeschäft ist halt auch ein hartes, ne? Wenn du als Profi oben ankommen willst. Die müssen jetzt auch schlucken in der Kette. Aber für Lennart Grill ist es jetzt, glaube ich, auch das Beste, was er haben kann. Spielpraxis sammeln, spielen, spielen, spielen. Und dann guckt man im November, Dezember, wie es weitergeht.
Ich meine, glaube ich, auf den Tag genau 9 Monate. Aber ich habe es eigentlich die ganze Reha so gemacht. Eigentlich nie zurückgeblickt, nie geguckt, ach scheiße, was wäre gewesen, wenn, oder was hätte sein können. Sondern ist dann eh der Zustand und dann geht's nur noch vorwärts. Und jetzt nach 9 Monaten endlich mal wieder ein Spiel. Ist befreiend, hat einfach Spaß gemacht. Ja, im Endeffekt ist es so, trainieren tue ich jetzt schon relativ lange. Klar, auch da merke ich, es wird immer runder, es wird immer besser. Manchmal doch schon eine Zeit lang, wo ich gar nichts auf dem Platz wirklich machen konnte. Naja, aber von daher im Endeffekt sind es die letzten paar Prozent an Niveau, an Rhythmus, an Gefühl, kriegst du halt nur über Spiele. Und jetzt immer nur auf irgendwie Länderspielpause dann zu warten, wo dann mal ein Testspiel ist, bringt dann, glaube ich, nicht ganz so viel. Von daher ist es eine super Option. Im Endeffekt geht's jetzt erstmal darum, wieder ein Gefühl zu kriegen, wieder dann das Niveau normal ranzukommen, wo es war, beziehungsweise drüber zu kommen wieder. Und dafür ist es auf jeden Fall gut. Weil gerade so eine schwere Verletzung braucht auch ihre Zeit einfach. Und das war nicht immer so einfach, da dann auch die nötige Geduld einfach zu haben. Aber mittlerweile ist im Kopf gar nichts mehr. Jetzt auch nach dem Spiel merke ich gar nichts am Knie. Läuft das alles gut? Jetzt geht es einfach nur darum, Rhythmus, Routine, Gefühl. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, man weiß, die Gesundheit noch mal ein bisschen mehr zu schätzen. Man kennt ja immer diese ganzen Sprüche zum Geburtstag. Ja, das Allerwichtigste ist Gesundheit und so. Ja, das sagst du früher immer so. Ich glaube, wenn man es dann mal erlebt hat und gefühlt 6 Wochen nicht mal gehen kann und dass man das Gehen wieder lernen muss, so bescheuert, wie es klingt, ich glaube, dann merkst du schon, okay, es sind dann schon ein paar wichtige Sachen auf der Welt, die vielleicht auch ein bisschen wichtiger sind als Fußball. Von daher ist es umso besser, dass es jetzt alles wieder gut ist, wenn ich der Leidenschaft wieder nachgehen kann wie vorher. Ich habe es einmal gesehen und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es war, irgendjemand hat einen guten Vergleich gebracht, das sah aus wie, wenn ich zum ersten Mal auf Stöckelschuhen gelaufen wäre und vollkommen ungeübt einfach mich aufs Maul gelegt hätte. Ich glaube, es sieht schon eklig genug aus. Ich habe es einmal gesehen, das hat gereicht.
Und beim nächsten Oberligaspiel wird er auch deutlich mehr zu tun bekommen. Das spielt nämlich Dynamo beim VfB Auerbach.
Oh, wann ist das?
Am 13. September ist ein Sonntag. Also jetzt das Landespokal, da ist ja die zweite von Dynamo nicht dabei.
Und kannst du da aber hingehen? Dynamo spielt doch am Samstag in Braunschweig. Kannst du am Sonntag schön mal zu deinem Ex-Verein vorbeischauen und kannst dir das Spiel der zweiten Mannschaft beim VfB Auerbach anschauen und an Michael Häfele denken.
Ja. Der Platz ist ja wegen mir so. Also, den habe ich ja 25 Jahre lang so bearbeitet.
Zurück zur ersten Mannschaft, weil ich glaube, Lennart Grill wird jetzt erstmal vorzugsweise bei der U21 spielen. Die Profis spielen am Samstag gegen den VfL Bochum zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr. Da treffen zwei Teams aufeinander, die sich, glaube ich, den Saisonstart anders vorgestellt haben. Beim VfL Bochum muss man noch dazu sagen, die haben schon 2 Heimspiele absolviert und 2 Heimspiele vergeigt. Steht da Uwe Rösler schon ein bisschen unter Beobachtung?
Also lassen Sie mich mal so einleiten, weil wir ja oft übers Tippen reden. Wer am Freitagabend, vergangenen Freitagabend getippt hätte, dass der VfL Osnabrück in Bochum gewinnt, der soll in die Kommentare schreiben, ich habe das gewusst. Also es gibt wenige Spiele, da bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Bochum gegen Osnabrück war ich mir sicher.
Deshalb bist du 364.
Ja, genau so ist es. Nur, es gibt nur 5 oder so, die hinter mir sind. Und einer eben der Thomas.
Aber das war das einzige Ergebnis, was ich richtig hatte.
Da haben wir ihn hier in der Runde. Da lässt du mich die Rede halten, um dann zu sagen, du hast das getippt.
Ja.
Und jetzt erklär mir mal, wie du dazu kommst,
ich
in Osnabrück-Sieg zu tippen.
Ich
mal was Verrücktes machen, oder?
Ich baue immer mal ein kurioses Ergebnis mit ein. Und das war das Bochum. Ich weiß nicht, ob ich 0-1 getippt habe, aber auf alle Fälle für Sieg Osnabrück. Weil das ist alles zu verrückt. Du kannst nichts voraussehen. Das ist es.
Die Frage zu Uwe Rösler. Ne? Ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber klar, verliert er Samstagabend in Dresden. Dann gucken sie wahrscheinlich in Bochum mal genauer hin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt derjenige ist, wo vielleicht der erste Trainerwechsel stattfindet.
Auf alle Fälle wird ein Spiel nach dem Motto Verlieren verboten. Also wir werden, denke ich mal, kein spielerisches Glanzlicht sehen, sondern eher eine hart umkämpfte Partie.
Haben sich ja auch nochmal verstärkt. Patino und Kleiber haben sie geholt. Das hatte ja Uwe Rösler immer gesagt, dass sie noch 2-3 Möglichkeiten haben, sich zu verstärken. Aber der hat, glaube ich, schon gehofft, dass da auch wirklich noch was kommt. Jetzt muss man gucken, wie schnell sie die beiden integrieren können. Ob die spielen am Samstagabend. Ich erwarte auch kein spielerisches Highlight. Also ich würde mich weit rauslehnen. An den 5-3 glaube ich nicht am Samstagabend.
Nee, ich auch nicht. Also ich war mit dem Darmstadt-Ergebnis hochzufrieden.
Ich auch.
Ich auch. Da sind wir uns ja mal alle einig.
Genau. Aber ob ich 1-0 tippen werde, steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall wichtiges Spiel für Dynamo Dresden. Nauer hat es vorhin gesagt. Aktuell hat die Mannschaft genauso viele Punkte wie in der Vorsaison. Wenn man jetzt einen zweiten Heimsieg einfahren könnte, wäre mit 6 Punkten nach 4 Spielen alles okay. Wäre alles super. 3 Punkte nach 4 Spielen nicht so schön.
Nee, und dann kommst du wieder in diese Spirale rein, in der du dann nachdenkst. Du bist eigentlich gut, du bist eigentlich besser. Ich habe mir jetzt am Montag früh die ganzen Daten von dem Spiel angeguckt. Du warst in jeder Statistik besser, außer halt das, was auf der Anzeige da stand. Und das ist dann halt, du fängst dann halt an nachzudenken und dorthin darfst du gar nicht erst kommen. Also ist ein Sieg schon sehr, sehr wichtig, wäre sehr, sehr wichtig für den Samstag.
Dann würde ich ganz gerne noch über Dona Nobis Pazem sprechen, letzten Mittwoch in der Frauenkirche. Es gab die Veranstaltung zum 300. Jahrestag der Grundsteinlegung der Frauenkirche. Die hat die Frauenkirche gemeinsam mit Dynamo Dresden ausgetragen. Das fand ich schon top. Also für mich war das ein Abend, der sehr lange in Erinnerung bleiben wird, weil da manche auch über ihre eigene Grenze, glaube ich, hinweg sind. Wobei ich den Eindruck hatte, dass die Verantwortlichen von der Stiftung Frauenkirche sowieso sehr weltoffen sind und solchen Dingen auch aufgeschlossen sind. Aber auch in den Gesprächen danach hatte ich den Eindruck, die fühlten sich nach dem Abend bestätigt. Ich hatte das Gefühl, alle in dem Raum, alle wussten, wo sie sind, hatten auch eine gewisse Ehrfurcht vor dieser ganzen Aura, die die Frauenkirche ausstrahlt. Das ist eben was Besonderes, wenn du dort drinnen bist. Und klar, es wurden Fußballlieder gesungen und da geht ja irgendwann auch die Gänsehaut runter und rüber, wenn du dort den 12. Mann hörst. Aber auch schon von Liverpool bis nach Turin war das so. Also, weil das was Besonderes ist. Und ja, manche sagen jetzt, Kirche und Fußball, das hat dort nichts zu suchen. Und wie können sie nur? Ich frage mich in der heutigen Zeit, wie sich Menschen einfach mal so eine Meinung bilden können, die gar nicht an dem Abend dabei gewesen sind. Die schütten dann alle Kübel über Dynamo Dresden und auch teilweise über die Frauenkirche aus und waren an dem Abend gar nicht da und können darüber auch nicht eigentlich ihre Meinung bilden oder Zeugnis darüber abgeben. Damit tue ich mich schon ein bisschen schwer, dass man dazu sicherlich auch eine kritische Meinung haben kann. Geschenkt. Aber man muss es akzeptieren und man muss, finde ich, auch mal sagen, Mensch, sieht gut aus.
Also ich fand es auch überragend und es ist ja nun mal so, es sind 2 Aushängeschilder der Stadt, der Verein und die Frauenkirche, und warum sollen die nicht zusammenarbeiten? Und bessere Bilder wie vorigen Mittwoch sieht man, denke ich, selten, und man hat es dann ja auch gesehen, als wir dann spätestens am Donnerstagvormittag mal durch die Social-Media-Kanäle gescrollt ist, es hat jedes große Label hat damit aufgemacht, ob es der Kicker war, ob es Sportbild war, ob es Stern war, ob es Spiegel war. Alle haben die Bilder transportiert. Und eine bessere Werbung für deine Stadt kannst du doch im Grunde genommen gar nicht bekommen, wenn einfach jeder in Deutschland darüber berichtet und die Bilder nach draußen gibt. Und es war einfach überragend. Die Schals, die plötzlich alle über den Kopf hingen, die plötzlich gewedelt wurden, als gesungen wurde, hatte ich auch Gänsehaut. Und ich betrete Kirchenhäuser eigentlich relativ selten.
Also ich fand es wirklich respektvoll, tolerant und weltoffen. Es war ein wunderbarer Abend und wie du schon gesagt hast, zwei absolute Institutionen dieser wunderbaren Stadt sind da zusammengekommen und haben eine gemeinsame Kooperation für sich gefeiert. Und deshalb, es war herausragend. Es war wirklich ein unvergesslicher Abend in einer, ja, einer wunderschönen Kirche. Also da kann Dresden echt stolz drauf sein.
So sieht's aus. Ich war ja nur Augenzeuge der sozialen Medien und würde mir deswegen keine Meinung bilden zu dem Abend. Aber alles, was ich gesehen und was ich gelesen habe, bestätigt das, was ihr erlebt habt. Und ich finde, weil du da damit ja angefangen hast, Jens, ob das überhaupt geht. Na klar geht das. Also
ja, ich finde ja gut,
nicht
aber
geht,
ne? es deswegen, gibt halt Menschen, ja. die sagen,
ja, sowas würde nicht gehen. Wie kommt man dazu? Die beiden beteiligten Seiten haben sich dazu intensiv ausgetauscht. Und wenn die Stiftung Frauenkirche sagt, das finden wir gut, wir machen das, damit ist alles entschieden und damit braucht man an der Stelle nicht weiter diskutieren. Und die Werbung für die Stadt, wenn wir das mal ganz wertneutral sehen, ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Und da müssen alle Beteiligten einfach, ich sage jetzt nicht drüber stehen, sondern können alle Beteiligten froh sein und kann auch Dresden froh sein und kann die kann der Tourismus froh sein und, weil hier Bilder rausgehen. Wir reden ja immer von kostenlosem Stadtmarketing. Also was Besseres als sowas, ja, kannst du gar nicht haben. Und dann waren das halt wirklich herrliche Bilder. Herrliche Bilder, auch in ihrer Farbigkeit und in den Videos. Und das bleibt und das überdauert. Und da schließe ich mich gerne Thomas Stamm an, der das dann am Donnerstag, wenige Stunden später in der Spieltagspressekonferenz gesagt hat. Das sind Aktionen, die Dynamo eben einzigartig machen. Die sorgen jetzt nicht dafür, dass Ogpala herkommt, aber das ist eben dieses Dynamo-Gefühl, weswegen so viele mit diesem Verein es auch gut meinen und die Daumen drücken und mitfiebern. Das ist eben nicht nur 90 Minuten grüner Rasen, da ist eben ein bisschen mehr. Und diese Aktion oder dieser Abend hat das wieder mal unterstrichen und ich fand es herausragend und ich fand es von beiden Seiten, Frauenkirche und Dynamo, auch wirklich sehr, sehr schön und super umgesetzt. Bis hin zum Sondertrikot, was Dynamo dann in Heidenheim getragen hat und die kleinen Details eben auf den Stutzen, dann so eine 300, alles fein. Die Rückennummern im Stil der Platznummern der Frauenkirche, alles wirklich von vorne bis hinten durchdacht und echt eine super Aktion.
Es passt meiner Meinung nach einfach gut, also die Partnerschaft, die man eingegangen ist. Du hast zwei Gebäude, Frauenkirche und das Stadion, die, glaube ich, sehr für sich sprechen, wenn man drin ist. Vor allem das Stadion, wenn es gefüllt ist. Und ja, es einfach viele Synergien gibt. Ich glaube, am Ende ein sehr schöner Abend gewesen, sehr eindrücklich, sehr tolle Worte auch gefunden, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut passen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, passt das wirklich zueinander? Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Synergien diesbezüglich. Und ja, freue mich, dass wir da so einen Weg eingeschlagen haben als Verein. Hab den einen oder anderen Spieler auch jetzt beim Rauslaufen oder während der Veranstaltung gehört, für die das natürlich nicht selbstverständlich ist, die auch schon in anderen Vereinen waren. Was uns dann, glaube ich, auch wieder auszeichnet, dass wir da ein Stück weit offen sind, ja, uns als Verein auch in eine Richtung zu bewegen, wo wir uns ein Stück weit auch sehen. Und von daher sehr, sehr toller Anlass, tolles Event und freue mich in Zukunft auch weiterhin jetzt nicht nur diesbezüglich bezüglich dieser Partnerschaft, sondern grundsätzlich auch solche Momente immer wieder zu erleben. Ich glaube, das macht den Verein Dynamo Dresden auch ein Stück weit aus und super schön gewesen.
Ich glaube auch, Tino, dass der ein oder andere Spieler sagt, boah, hier bin ich gerade beim richtigen Verein, weil sowas habe ich in den Stationen davor noch nie erlebt, dass in der Kirche Fußballlieder gesungen wurden. Klar, in Köln gibt es das auch, aber das war schon ein herausragender, ein besonderer Abend für Dresden und eben speziell dann auch nochmal für diese beiden Institutionen aus dieser Stadt. Von daher alles richtig gemacht und wie du gesagt hast, über den kritischen Stimmen musst du drüber stehen, einfach, die es immer geben wird. Und die in der heutigen Zeit offenbar an der Tagesordnung sind. Also ich frage mich manchmal, es muss ja Menschen geben, die zu jedem Thema irgendwie eine dezidierte Meinung haben und zu allem irgendwas zu sagen haben, wo sie nun nicht im Thema drinstecken und auch überhaupt keine Meinung, aber trotzdem müssen sie zu dem Thema auch noch ihre Meinung zum Besten geben.
Es schwingt ja da immer ein bisschen Neid vielleicht auch mit, vielleicht auch Missgunst. Und vielleicht ist es auch einfach, ja, so im Sinne so eine bisschen Eifersucht, ach, da wäre ich eigentlich auch gern dabei gewesen. Und vielleicht, wenn es alle gut finden, finde ich es aus Prinzip erstmal doof.
Ja, das sind, ich sage immer so schön, Tastaturterroristen, die selber vielleicht nicht klarkommen und dann einfach irgendwas schreiben müssen. Nicht nur jetzt auf Dynamo und die Frauenkirche bezogen, sondern im Allgemeinen, die dann von Hunderten ins Tausende kommen und denken, ja, jetzt muss ich mal was schreiben. Und unter Anonymität geht halt sowas noch viel, viel einfacher.
Ja, aber ich bin auch neidisch auf den Kollegen Tino Meyer, wenn er am Wochenende wieder einen Halbmarathon läuft. Und aber ich gönn's ihm dann von ganzem Herzen, von vollem Herzen und weiß, was er da wieder geleistet hat. Von daher wird er da von mir kein kritisches Wort lesen.
Das ist sehr lieb von dir, Jens. Und ich höre da schon fast raus, dass du auch nie am Streckenrand stehst,
nein,
oder?
Nein, leider nicht. Das wird mir nicht vergönnt sein. Ich würde es sehr, sehr gerne. Es wäre einer meiner größten Wünsche, dir am Sonntag wirklich von der Strecke aus zuzujubeln. Aber weißt du, was ich am Sonntag mache? Es gibt was ziemlich Einmaliges am Sonntag. Ich werde ab Sonntag in meinen ersten Urlaub in diesem Jahr fahren.
Oh.
Mhm. Und von daher leider keine Strecken.
Fahren oder einfach fliegen?
Fliegen.
Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf?
Ich habe heute mit Tom Liebscher-Luz, mit dem frischgebackenen Kanu-Weltmeister gesprochen bei einer Veranstaltung. Und der fährt morgen in den Urlaub. Da habe ich auch gefragt, wo geht's denn hin? Und da hat er gesagt, in den Süden. Und genauso dabei würde ich es auch belassen. In den Süden, Kollege Nahndorf.
Dann sei es dir gegönnt. Ich habe meinen Urlaub schon hinter mir.
Männer, das war schön. Ich kann aber trotzdem mal schon spoilern, es wird auch nächste Woche eine Podcast-Folge geben. So viel sei gesagt. Wir sehen uns am Samstagabend im Stadion. Wir haben ja gerade eine Umfrage laufen bei unserem Tippspiel, was der Lieblingssnack ist, der Lieblingsstadion-Snack. Was ist deiner? Bratwurst, Currywurst, Brezel, Pommes, Stadionburger.
Für mich gehört Fußball Rostock dazu. Was anderes esse ich zum Fußball gar nicht. Es gibt Stadien hier in Sachsen, die sind lila-weiß angehaucht. Da esse ich auch mal in Nudeltopf, wenn ich dort bin, weil da ist legendär. Aber ansonsten Rostock.
Ich weiß gar nicht, welcher Verein in lila-weiß spielt in Sachsen, aber okay.
Vorbereitet, Jens.
Irgend so ein Regionalligist.
Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet, da kann ich jetzt leider auch keine Auskunft geben. Ich hoffe, du siehst es mir nach.
Ja, kannst du Rostock nochmal übersetzen für die
Bratwurst.
Okay, gut. Bratwurst mit Senf natürlich, ne?
Mit Senf natürlich. Sehr gut. Ketchup kommt nirgendwo drauf.
Gut.
Auf die Pommes, aber ansonsten.
Ja, da lieber Mario. Naro, danke.
Dann bis Donnerstag zur Pressekonferenz, die ja, wenn die Niederlage was Gutes hatte, nicht wieder früh um 8 stattfindet.
Von mir aus hätte die bis zum 34. Spieltag um 8 sein können. Ach, also
das ist, da musst du so früh aufstehen, das ist 13.30 Uhr passt schon besser.
Gut, alles klar.
Dann danke ich euch.
Bis dahin, tschüss.
Bis die Tage.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Das war Folge Nummer 189. Bist du am Samstag, naja, du, der Tino schläft schon. Der geht ins Bettchen, wenn Dynamo Dresden spielt, weil der muss ja ausgeruht sein am Sonntag. Der muss ja frisch und fit an der Laufstrecke stehen, am World Trade Center, wo es losgeht.
Da antworte ich dir, Block A, Reihe 10, Platz 9.
Du sitzt nicht mal oben bei uns, du bist unter dem Zuschauer. Ach, oder bist du beim Handball?
Ich bin beim Handball.
Sehr gut, sehr gut. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Erfolgreich in die Saison der zweiten Bundesliga gestartet und erfolgreich im Pokal gewesen. Im Pokal geht's mal wieder gegen den HSV Hamburg Mitte September. Und in der Liga am Samstag, der Termin ist leider richtig ungünstig. Also ich muss hin und her fahren, das geht natürlich nicht. Ich werde erst Handball, dann Fußball. TuS N. Lübbecke, erstes Heimspiel vom HCL Florenz.
Da bin ich, Jens. Da bin ich in der Halle und werde dann, ihr habt mir das ja heute gefühlt exklusiv verraten, dass man so ein Spiel ja auch nicht nur im Live-Ticker lesen kann, sondern man kann das ja auch von unterwegs gucken, werde ich dann die zweite Halbzeit von unterwegs gucken.
Wenn du dann noch technische Hinweise brauchst, da sind wir gerne bereit. Also das kriegen wir so ansatzweise hin.
Da weiß ich, dass ich mich bei technischen Fragen wirklich vertrauensvoll unter anderem an dich wenden kann. Aber ich glaube auch an jeden anderen, weil alle wissen technisch mehr als ich. Daraus brauchen wir jetzt mal auch kein Hehl machen. Genau, so sieht's aus. Und Sonntag dann 9 Uhr, Jens. Sonntag 9 Uhr.
Leider ohne mich.
Leider nicht für dich.
Leider ohne mich.
Aber nochmal eine Frage. Es gibt ja Leute, die kennen Flugpläne auswendig. Gib denen mal noch eine Chance. 9 Uhr. Bist du da schon abgehoben oder noch nicht?
Nee. Da ist der ganze Tag liegt noch vor mir. Der ganze Tag liegt noch vor mir. Aber ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich muss mich zum Beispiel noch um Dynamo Dresden kümmern. Ich muss zum Beispiel noch die Tasche packen.
Noch eine Frage. Ab Dresden fliegt ja nichts. Da sind wir uns ja beide einig.
Fährst du
Richtung Norden zum Flughafen oder Richtung Süden?
Richtung
fliegst
Klotsche.
Fliegst du ab Berlin oder Prag?
Richtung Klotsche, mein Lieber.
Du fliegst ab Klotsche? Ja. Aber es ist kein Direktflug, oder doch? Wenn du jetzt sagst doch, dann wissen es alle, weil es gibt doch, glaube ich, aus Dresden gar nicht 13. Was, er macht Urlaub in Frankfurt? Krass.
Oder er macht Urlaub in München.
Das ist doch nicht im Süden. Richtig. Das ist doch, das ist im Süden. Ah, richtig. Ah, der feine Herr fliegt nach München in den Urlaub. Ah, okay.
Das da noch zum Schluss. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vom Partnerverein von Dynamo Dresden, also die Fans sind ja freundschaftlich verbunden, FSV Zwickau, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Cemal Caesar, Stürmer, der ist gestern gegangen und der hat emotional gesagt, ja, er möchte zurück in Richtung Heimat und die Heimat liegt im Norden.
Weißt du? Und wo ist er hingegangen?
Zu Hessen-Kassel. Da ist mir aber auch nichts mehr eingefallen. Da habe ich kurz mal gedacht, geografisch gesehen, ja, vielleicht ein bisschen Richtung Norden, aber so gefühlt, naja, vielleicht habe ich auch in Geografie nicht richtig aufgepasst. Tino, schönen Abend. Ich freue mich, dich am Samstag zu sehen. Und wie gesagt, ich hätte dich gerne auch am Sonntag angefeuert. Aber darüber reden wir dann nächste Woche, wenn du uns verrätst, wo der Herbstmarathon stattfinden wird. In welcher großen Stadt?
Und verrätst du uns, aus welcher Stadt du uns nächste Woche zugeschaltet bist? Ja,
natürlich, natürlich. Und okay, und die meisten wissen es jetzt auch schon, wo ich sein werde. So.
Damit lohnt sich auch nächste Woche wieder einzuschalten. Folge 190, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Schöne Woche.
Adios.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.